Ja, ich glaube allerdings tatsächlich, dass die Bundesregierung, in der ich nicht angehöre, die ich nicht gewählt habe, auf dem richtigen Weg ist, insofern, als dass die Defense-Baumaßnahmen, die angeleiert werden müssen, dass die halt beschleunigt werden sollen und die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür geschafft hat. Das, finde ich, ist schon vernünftig und anders geht es auch nicht. Man muss Prioritäten setzen und es nützt mir nichts, wenn man versucht, jetzt alles Mögliche unter Resilienz zu subsumieren, was mit tatsächlicher Sicherheit und Verteidigung wenig zu tun hat. Natürlich macht es eine Bevölkerung resilienter, wenn man gute frühkindliche Bildung hat und dafür sorgt, dass die Kindergärten ordentlich ausgestattet sind und ähnliches. Es hält aber keine russische Panzerdivision zurück.
Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir begrüßen heute Dirk Niebel, Minister AD der FDP für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in der Bundesregierung von 2009 bis 2013, Kabinett Merkel II. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir wollen heute ein bisschen sprechen über das Thema Defense. Sie sind ja tätig seit einigen Jahren bei Rheinmetall. Und zum Thema Immobilienwirtschaft oder wie überschneidet sich das, sind wir bei Defense, Immobilien, alles was drumherum gehört. Was sind die Anforderungen? Und darüber wollen wir heute ein bisschen plauschen. Wir haben heute keinen Gin dabei, wir trinken heute einen Rotwein, einen Amarone aus 2020. Den können wir gerne mal verkosten.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Sehr schön. Ich bin ja immer noch der Ansicht, das rote Zeug mit den grünen Flaschen muss weg. Ich meine das allerdings eher politisch.
Das würde ich unterschreiben. Da bin ich völlig bei Ihnen. Wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit Immobilienfinanzierung. Und bis vor kurzem war noch das ganz große Thema auf Bankenseite oder Finanzierungsseite, dass alles, was mit dem militärischen Komplex zu tun hat, das klar, also Kasernen nicht, aber alles, was damit zu tun hat, Rüstungsunternehmen und deren Liegenschaften von Banken eher nicht finanziert wurden, weil das Thema ESG relevant war. Und jetzt hat man bei dem Thema etwas umgeschwenkt, weil der Social-Teil in ESG, der betrifft selbstverständlich auch die Verteidigung, da hat sich ein bisschen was geändert. Wie haben Sie das wahrgenommen in Ihren Funktionen, die Sie so hatten, also mit mit Blick auch auf die Historie und aktuelle Stände? Da gab es ja doch einen relativ schnellen Wechsel.
Ja, das war relativ kritisch, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, die auch Defense-Produkte hatten, also gar nicht mal 100% der Rüstungsbranche, sondern auch Zulieferer oder Dual-Use-Produkte, weil in der Frühphase der sogenannten Taxonomy Entwürfe in der Kommission in Auftrag gegeben worden sind, die dann von irgendwelchen NGOs aufgeschrieben wurden, wo Defense insgesamt erstmal als schädlich, harmful eingestuft worden ist.
Ja.
Mit dem Ergebnis, dass die LBB Baden-Württemberg und die Bayerische Landesbank erstmal munter Kreditlinien von Mittelständlern gestrichen haben, die dann wirklich in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind, eben um im vorauseilenden Gehorsam dem politisch zu Erwartenden gerecht zu werden.
Ja.
Ich habe dann irgendwann mal Mark Rutte getroffen, da war er noch Premierminister und den kenne ich ja noch aus meiner Zeit als Bundesminister und habe ihn mal darauf angesprochen, weil der koordinierte die liberalen Ministerpräsidenten in der Europäischen Union. Wir haben uns da mal getroffen und ich habe ihm das erzählt und er hat es nicht auf dem Schirm gehabt, weil die hatten über ESG im Zusammenhang mit Energie sich sehr intensiv befasst, wo dann plötzlich die Kernenergie nachhaltig geworden ist und alles geändert wurde. Und da habe ich ihm gesagt, Marc, ihr habt gerade für 500 Millionen Euro Steuergeld einen European Defense Fund aufgelegt, um unabhängiger zu werden von den Vereinigten Staaten von Amerika.
Mhm.
Was meint ihr eigentlich, was mit diesem Steuergeld passiert, wenn ihr durch eine Regulierung im ESG-Bereich dafür sorgt, dass keine private Finanzierung mehr stattfindet?
Ja.
Und das hat er natürlich sofort verstanden, hat seine, ich glaube, damals waren es ungefähr 7 liberalen Ministerpräsidentenkollegen in der EU entsprechend eingeschworen, hat noch ein paar Konservative dazu bekommen, die das auch so gesehen haben. Und dann wurde der Entwurf von harmful auf neutral geändert. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Und seitdem ist das zum Glück in der Schublade, weil durch den Ukraine-Krieg hat ja jeder gelernt, dass Rüstung nachhaltig ist, weil ohne Sicherheit für Leib und Leben alles andere auch nicht nachhaltig sein kann. Denn wenn man tot ist, dann ja, dann kann man vielleicht nachhaltig kompostiert werden. Aber das war's dann auch. So, und deswegen ist da im Moment nichts passiert. Und das führte jetzt über die Jahre hinweg dieses Krieges zu einer kompletten Veränderung der Wahrnehmung auch im Finanzierungsbereich, so dass es relativ viele, für mich also unüberschaubar viele ETFs im Defense-Bereich mittlerweile gibt, Bankenfinanzierungen gibt und
nicht alle, einige haben es noch nicht mitbekommen.
Nein, die wollen halt kein Geld verdienen, die es nicht mitbekommen haben. Ja. Denn wenn ich für meinen potenziellen Anleger das Beste will, dann will ich ihm eine vernünftige Rendite verschaffen. Ja. Und das ist im Defense-Bereich ja halt tatsächlich der Fall.
So ist es. Ich kann auch mal kurz unser Beispiel bringen, als wir aus unseren alten Büroflächen hier um die Ecke in Leipziger Straße ausgezogen sind. Da war ein Verband der Rüstungsindustrie, der schon im Haus war und sich erweitern wollte, unsere Flächen haben wollten. Und dann kam seitens des Vermieters das Thema auf, naja, Defense ist ja böse. Damals war das noch nicht so, das war 2022, da war das gerade frisch, das Thema Ukraine. Und da gab es sehr viele Gespräche, dass es dann doch funktioniert hat. Aber das sind so die Themen. Defense-Immobilien, kann man sich viel darunter vorstellen. Ich glaube, der Otto-Normalverbraucher, der sieht da eher die Kaserne, aber das ist da viel mehr. Also wir reden da von Unterkünften außerhalb der Kaserne, wir reden von Logistikthemen, wir reden von Fabriken, ja, die da irgendwo mit runterfallen. Wo würden Sie sagen, könnten dann für Immobilieninvestoren dort Schwerpunkte sein, also wo die sich engagieren können? Klar, es ist immer so ein Single-Tenant-Risiko. Was ist noch nicht Sicherheitsbereich? Wo können private Investoren irgendwas machen? Was würden Sie sagen, was könnte da ein Geschäftsmodell sein?
Also man muss es wirklich unterscheiden. Sie haben wahrscheinlich den Medien auch entnommen, dass die BIMA, also das Bundesamt für die Immobilienverwaltung der Bundesliegenschaften, aufgehört hat, ehemalige Kasernen und Truppenübungsplätze zu privatisieren, weil die Bundeswehr ja aufwachsen soll, inklusive Reserve auf dann fast wieder 400.000, also 280.000 plus Reserve. Und für die braucht man natürlich Unterkünfte, die auch natürlich den modernen Standards entsprechen müssen. Mhm. Deswegen ist der Ausverkauf zum Leidwesen mancher Stadtentwickler, die anderes damit in ihren Gemarkungen vorgehabt haben, der ist beendet worden, um zu gucken, was eigentlich wirklich benötigt wird. Da werden mit Sicherheit Aufträge rausgehen an private Unternehmen, denn die Bundeswehr baut sowas nicht selbst. Mhm. Für neue Unterkünfte, für die Modernisierung von Unterkünften, für die Erweiterung von Unterkünften. Es wird viel Material gekauft. Das muss ja auch irgendwo ordentlich gelagert werden können. Also Fahrzeuge können ja nicht immer nur draußen stehen, sondern brauchen mindestens mal Schleppdächer und Ähnliches. Also da wird viel passieren. Ob das jetzt für die privaten Investoren wirklich relevant ist, glaube ich weniger, weil das wird wahrscheinlich aus dem Bundeshaushalt gestemmt werden müssen.
Ja.
Was aber dazu kommt, sind natürlich rundherum für die länger dienenden Soldatinnen und Soldaten zivile Wohnungen.
Ja.
Denn nicht jeder ist kasernenpflichtig, nicht jeder wird in der Kaserne wohnen wollen. Also ein Bereich rundherum, wo es sich um Wohnbauentwicklung dreht. Mhm. Mit Sicherheit wird Logistik ein ganz wichtiges Thema sein.
Ja.
Weil Deutschland auf jeden Fall, und das ist ja kein Geheimnis, das Drehkreuz der NATO sein wird zwischen Ost und West und zwischen Nord und Süd ebenfalls. Sodass hier entsprechende Logistikinvestitionen notwendig sind. Auch Fabriken, das ist dann allerdings auch kein Bundesthema, sondern tatsächlich das Thema der Unternehmen, die ihre Kapazitäten erweitern müssen, weil natürlich mehr Aufträge auch mehr Produktion bedeuten. Mehr Produktion bedeutet mehr Fläche, mehr Liegenschaften, mehr Produktionsstätten als solches. Mhm. Da gibt es viel, was man tun kann. Was natürlich am interessantesten für einen Immobilieninvestor im Defense-Bereich wäre, ist, wenn man tatsächlich den Staat als Auftragnehmer hat. Das heißt, man entwickelt selbst eine Liegenschaft, es kann auch eine Kaserne sein, und vermietet sie an die Bundeswehr, beziehungsweise in dem Fall an die BIMA, vermute ich jetzt mal. Mhm. Weil erstens hat man einen wirklich sehr dauerhaften und sehr solventen Mieter. Absolut. Zweitens hat man nicht den Stress beim Mieterwechsel.
Ja.
Und drittens kann man relativ präzise vorhersagen, wie sich die Rendite entwickeln wird.
Ist die Frage, gibt es da schon Beispiele? Haben Sie schon mal was davon gehört? Also klar, Wohnbebauung, ringsum irgendwelche Standorte, aber interessantes Thema, könnte man direkt mal mit aufnehmen, bei dem einen oder anderen Investor drüber nachzudenken, mal schauen, wie die Gespräche mit der BIMA da so laufen können, aber auf jeden Fall ein spannendes Thema, da sind wir schon mitten eigentlich im nächsten Thema, Planung und Genehmigung in Deutschland, wir haben ja einen Bauturbo, ob der dafür greift, weiß ich nicht, aber da gibt es ja ein überordentliches Interesse beim Thema Sicherheit. Haben Sie in der Vergangenheit oder auch in jüngster Zukunft erlebt, ob es da Beschleunigungsprozesse gibt bei der Planung für solche Sachen?
Ja, es ist jetzt ja gerade ein neues Gesetz beschlossen worden, das Planung und Baurecht vereinfacht und beschleunigt für Defense-Projekte.
Ja.
Und aus der eigenen Erfahrung damals bei Rheinmetall kann ich sagen, dass wir drei Fabriken gebaut haben in Niedersachsen. Da war der Vorteil natürlich, es war unser eigenes Gelände.
Ja.
Es gab auch schon eine Munitionsproduktion vor Ort,
sodass
dazu gebaut wurde, also die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, was Abstände und Ähnliches anbetrifft und so, das war eigentlich alles erfüllt auf der Liegenschaft. Und die Behörden, die damit zu tun hatten, waren im höchsten Maße hilfreich und haben sich bemüht, so schnell wie möglich dazu beizutragen, dass alle planungsrechtlichen Notwendigkeiten umgesetzt werden.
Mhm.
Und wenn das Hand in Hand geht und man nicht mit Leuten zu tun hat, die blockieren wollen, dann hat man da gute Voraussetzungen. Es gibt natürlich auch Negativbeispiele, wo eine Erweiterungsfläche von der Gemeinde nicht freigegeben werden soll, weil man da halt eine andere Bebauung vorgesehen hat.
Mhm.
Und jetzt aber die Rahmenbedingungen sich so geändert haben, dass das Unternehmen, das dort ansässig ist, diese Erweiterungsfläche halt für sich selbst benötigt.
Ja.
Und dann manche Kommunen tatsächlich versuchen, sowas zu überplanen.
Okay.
Da muss man dann tatsächlich mit den notwendigen juristischen Mitteln halt entsprechend agieren.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Wir haben ja auch so Themen wie Reaktivierung von ehemaligen Flächen. Ich sehe das bei mir im Landkreis, da gibt es da den Flughafen in Strausberg. Der ist auch ein bisschen militärisch links und rechts, was war ja militärisch genutzt. Da passiert ja auch irgendwas. Wie beobachten Sie solche Sachen oder welche Sachen haben Sie dort gesehen? Ich erinnere mich so auch an Freunde, die haben vor 10, 15 Jahren Grundstücke gekauft. Da waren ehemalige Truppenübungsplätze etc. Da sind teilweise noch Bunkeranlagen, haben die für den Apfel eingekauft. Also wir reden hier von sehr übersichtlichen Beträgen. Und die Bundeswehr bzw. die BIMA kommt jetzt vorbei und kauft das für gigantisches Geld zurück.
Ja, ist natürlich für den Steuerzahler schade, für den Investor hilfreich.
Ja.
Das Investment hat sich gelohnt. Ich habe da auch Bilder gesehen im Internet von ehemaligen DDR-Flugplätzen oder sowjetischen Flugplätzen auf DDR-Gebiet, wo die Hangars dann umgebaut worden sind in wirklich ziemlich schicke Häuser.
Ja.
Naturnah natürlich, weil diese Flugplätze ja nicht mitten im Zentrum einer Stadt gelegen haben, sondern irgendwo in der Fläche. Und da wird sich eine Menge entwickeln, glaube ich schon. Ich bin ziemlich sicher, dass Vorkaufsrechte eine andere Bedeutung bekommen, als das in der Vergangenheit oft der Fall gewesen ist.
Ja, das ist so. Die werden öfters gezogen, jetzt nicht nur aus dem sozialpolitischen Charakter, wie das gerne in Berlin getan wurde. Nein, also das kann ich mir gut vorstellen. Und es gibt da genug, gerade im Osten gibt es viele ehemalige Kaserngelände, die zu Wohnen umgebaut wurden. Beziehungsweise mir fällt auch spontan noch der Flugplatz in Werneuchen ein, der, glaube ich, mal russisch genutzt war. Aktuell ist das, glaube ich, eine Solarfläche, aber die Bahn gibt es noch. Da finden ab und zu mal ein paar Autorennen statt. Also da gibt es noch das eine oder andere. Was würden Sie sagen, sind so Anforderungen, die Defense-Immobilien außerhalb Kaserngelände brauchen? Logistik hatten wir, Wohnen haben wir. Gibt es da Standorte, wo Sie sagen, da lohnt es sich vielleicht für einen Investor irgendwie zuzuschlagen?
Also ich glaube, das ist kein Wissen. Ich glaube es tatsächlich nur. Das ist eine Vermutung sozusagen, dass man versucht anzudocken da, wo es schon Infrastruktur gibt.
Ja.
Also dass man wenig Greenfield-Projekte plant. Es wird welche geben, davon gehe ich auch aus. Aber dass man versucht, an vorhandene Strukturen anzudocken und dort Erweiterungsmöglichkeiten zu finden. Es kommt natürlich noch der gesamte andere Infrastrukturbedarf dazu, was Brückensanierung und Ähnliches anbetrifft.
Mhm.
Ich erinnere mich an meine aktive Dienstzeit. Da gab es an jedem Brückenbauwerk militärische Lastenklassenschilder, diese gelben Schilder, MLC-Schilder, die man als Soldat kurz vorm Ausscheiden auf den Boden geschmissen hat, um zu sagen, wie viele Tage man noch hat.
Ja.
Sowas gibt es heute meines Wissens ganz selten nur noch.
Ja.
Und ich bin mir nicht sicher, ob man es einfach nicht mehr für notwendig befunden hat, zu zeigen für Marschrouten, welche Belastbarkeit ein Bauwerk hat. Oder ob man einfach gesagt hat, die Dinger sind sowieso nicht mehr so belastbar. Mhm. Da kann kein Panzer mehr drüber rollen. Das ist auch eine Alternative, die ich mir vorstellen kann, leider mittlerweile. Da wird es natürlich enorm viele Aufträge geben können, wo ich mir vorstellen kann, dass man nochmal sehr denken muss, ob man PPPs, Public-Private Partnership Finanzierung, gegebenenfalls auch mit einer Brückenmaut oder ähnliches machen müsste, wie das im Rostock ja auch der Fall ist, wenn sie den Tunnel nutzen wollen.
So ist es. Also das ist ja Infrastruktur im weiteren Sinne, also alles gerade in Berlin, Brücken, also die Verteidigungsfähigkeit Berlins, was Thema Brücken angeht, wenn wir hier mal eine Truppenbewegung hätten. Ich glaube, die ist ja übersichtlich, die sollten sich alle ein kleines Schiffchen mitbringen vielleicht.
Also ich denke mal, es würde den Russen leichter aufhalten als vielleicht manche Truppenaufstellung.
Ja, das ist korrekt. Da sind wir auch noch in einem anderen Thema, vielleicht gerade ein bisschen reingerutscht, würde ich noch ein bisschen reingehen wollen. Wir haben ja viele infrastrukturelle Probleme in Deutschland, die dringend behoben werden müssen. Vieles soll ja aus Lesart zumindest aus den beiden beschlossenen Sondervermögen gestaltet werden. Ich stelle mir die Frage, wer soll es machen, wenn ich so aktuell sehe, wie lange in Berlin irgendwelche Brücken dauern. Also wir haben jetzt diese Rekordbrücke, die über der Stadtautobahn entstehen soll. Wir schauen, im Moment sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Aber andere Sachen, wie die Elsenbrücke in Treptow, die wurde jetzt auf 31, glaube ich, geschoben, war das letzte Wort. Das sind dann über 15 Jahre. Das fällt mir schwer zu glauben, dass sowas 15 Jahre dauert.
Also mir graut auch vor der Weselski-Brücke.
Ja, das ist ja die nächste. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern soll. Also das sind ja alles so Themen, wo ich sage, warum dauert es so lange? Es sind ja nicht nur Planungsthemen, sicherlich auch. Aber wenn man sich halt auch, sie haben ja auch so ziemlich jedes Land der Erde bereist, wenn man sich in anderen Ländern umschaut, ob sie Chinesen sind, die haben vielleicht ein bisschen andere Bauqualität, aber die bauen halt Seidenstraße in einem Rekordtempo mit Straßen, die an Hängen entlang gehen, Autobahnen etc., Bahnstrecken. Ich verstehe nicht, warum das so lange dauert.
Also ich bin natürlich kein Bauexperte, aber ich erinnere mich daran, dass wir zum Beispiel, als ich Minister war in Namibia, einen Projektschwerpunkt hatten, Bau von Straßen. Insbesondere in ländlichen Gebieten. Das haben die Chinesen auch gemacht. Ja. Die waren auch wirklich schneller als wir, aber nach 10 Jahren waren die Straßen, die gebaut haben, durchgefahren. Wir haben dann tatsächlich das so aufgezogen, dass man eine vernünftige Grundierung hat, dass die Straße wirklich nach nicht ganz deutschen Standards, aber nach guten Standards befahrbar war. Und gleichzeitig hat man so eine Art Straßenbauverwaltung mit qualifiziert, die sich für den Unterhalt der Sache verantwortlich gefühlt hat und halt nicht einfach Straße hingerotzt und dann fährt man drüber, solange bis sie da ist, und dann ist sie halt weg. Also das macht schon mal ein bisschen was aus, welche Standards man anlegt. Deswegen halte ich es auch für einen richtigen Ansatz, den ja auch schon die vorhergehende Regierung und der FDP-Beteiligung hatte, dass man versucht, beim Baugesetz bestimmte Standards zu nivellieren, damit man nicht den allerbesten, höchsten Superstandard haben muss, sondern damit man auch ein bisschen geringer, aber doch gut bauen kann und dafür wesentlich preiswerter und natürlich auch schneller im Zweifelsfall, weil dadurch, dass man vorstrukturiert produzieren kann und dann Systembauten, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, irgendwo hinstellt, geht es natürlich auch schneller. Auf der anderen Seite, es kann auch schnell gehen, um nochmal auf das Beispiel mit den Fabriken in Niedersachsen bei der Rheinmetall AG zurückzukommen.
Ja.
Der Aufbau dieser Fabrik hat exakt 15 Monate gedauert.
Gigantisch.
Das ist gigantisch schnell.
Ja.
Und das wäre nie gegangen ohne das wirkliche Engagement des Bauherrn und die wirkliche Unterstützung der Behörden, die das Ganze im rechtlichen Rahmen einbetten müssen. Und natürlich auch durch die Bevölkerung.
Das haben wir ja auch hier in Brandenburg ums Eck. Da hat Tesla ja vor, Gott verlasse ich das her, 4, 5 Jahren seine Fabrik geöffnet. Da ging es ja in einer ähnlichen Geschwindigkeit. Also da kommt halt, ich sag mal, ein Amerikaner, der da ganz anders motiviert ist und der hat mit der Brille guckt, okay, wenn die zu ist pro Tag, was kostet es mich? Der ist dann auch mit Try and Error rangegangen und sagt, okay, der kostet mich, keine Ahnung, 30.000 Euro Strafe, wenn ich das so mache, dann zahle ich die halt, aber dann steht es halt hinterher und hat dann mit Einzelgenehmigung also auch sehr, wer sieht, er hatte natürlich eine große Rückendeckung vom Steinbach, von dem damaligen Wirtschaftsminister in Brandenburg, da ist auch viel geschaffen und mittlerweile arbeiten da, glaube ich, jetzt haben sie wieder aufgestockt, so 10.000, 11.000 Leute, also es ist schon eine ganze Menge. Produktion wird immer ausgeweitet, also es geht, wenn man es will, aber da braucht man sicherlich politischen Willen und auch die richtigen Leute auf beiden Seiten.
Ja, ich glaube allerdings tatsächlich, dass die Bundesregierung, in der ich nicht angehöre, die ich nicht gewählt habe, auf dem richtigen Weg ist, insofern als dass die Defense-Baumaßnahmen, die angeleiert werden müssen, dass die halt beschleunigt werden sollen und die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür geschafft hat. Das, finde ich, ist schon vernünftig und anders geht es auch nicht. Man muss Prioritäten setzen und es nützt mir nichts, wenn man versucht, jetzt alles Mögliche unter Resilienz zu subsumieren, was mit tatsächlicher Sicherheit und Verteidigung wenig zu tun hat. Natürlich macht es eine Bevölkerung resilienter, wenn man gute frühkindliche Bildung hat und dafür sorgt, dass die Kindergärten ordentlich ausgestattet sind und ähnliches. Es hält aber keine russische Panzerdivision zurück.
So ist es. Genau. Da müssen sich viele noch ein bisschen umgewöhnen. Man könnte nicht sagen, ich habe es immer gesagt, aber ich glaube, wenn man nicht verteidigungsfähig ist, und das waren wir oder waren wir viele Jahre, wurde das sehr stiefmütterlich zumindest behandelt, Wandel durch Handel, dann ist man halt irgendwann ein Ziel für jemanden. Das ist im wirtschaftlichen Sinne so, das kann aber genauso im militärischen Sinne sein. Und da befinden wir uns mittendrin. Man ist erwacht, vielleicht ein bisschen spät, aber immerhin.
Ja, allerdings leider noch nicht in der gesamten Bevölkerung, weil es gilt auch die Verteidigungsbereitschaft dazu. Ja. Also, dass man willig ist, das zu tun. Und nach Umfragen ist das in Deutschland jetzt nicht sehr ausgeprägt. Wenn ich die Gelegenheit hatte, ab und zu mal in den baltischen Staaten oder in Skandinavien mich umzugucken, da sieht das ganz anders aus. Da gibt es Kurse für Freiwillige, die am Wochenende und in ihrem Urlaub versuchen, die Grundfertigkeiten von Waffenbedienung und Ähnlichem zu lernen, einfach damit sie sich nicht völlig ausgeliefert und hilflos, schutzlos fühlen. Da kann man auch jemanden, der als Computer-Nerd mit 5 Pizzen in seinem Keller sitzt und Spiele macht normalerweise, durchaus zu einem Drohnenpiloten qualifizieren. Absolut. Der muss ja nicht über die Hindernisbahn laufen, sondern der kann ja auch andere Kompetenzen haben. Und das wird alles sehr genutzt, bis hin zu freiwilligen Schularbeitskreisen in Polen, wo eine gewisse Grundqualifikation geschaffen wird, dass man nicht hilflos ist. Darum geht es eigentlich in erster Linie.
Ja.
In anderen Ländern gibt es so eine Art Milizsystem, also dass die Heimatschützer, würde das in Deutschland wahrscheinlich heißen, dass die im Bereich ihres Wohnumfeldes auch für die Sicherung dieses Umfeldes dann zuständig wären in einer Kriegssituation oder in einer Verteidigungssituation. Das würde in Deutschland wahrscheinlich schon daran scheitern, dass wir so restriktive Waffenrechte haben. Mhm. Denn wenn ich wohne im Norden Berlins, da ist es nicht so weit bis zur Julius-Leber-Kaserne, aber wenn man da trotzdem erstmal hinfahren muss, um seine Waffen in Empfang zu nehmen, weil der Luftlander gerade am Fallschirm über einem hängt, dann reicht die Zeit schlichtweg einfach nicht. Also muss man andere Systeme und andere Möglichkeiten haben, indem man andere öffentliche Gebäude im unmittelbaren Wohnumfeld vielleicht nutzt, um dort Waffenkammern einzurichten und Ähnliches und auch Zutrittsberechtigungen hat. Das ist in Deutschland für mich überhaupt nicht absehbar, dass so eine rechtliche Regelung irgendwann getroffen wird.
Das nicht. Und wie Sie auch sagen, die Verteidigungsbereitschaft, ich glaube, die in anderen Ländern, ich bin auch öfters mal im Baltikum als auch in anderen Ländern, und da ist der Nationalstaat natürlich ein ganz anderer. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Thema, was hier in den letzten Jahren sehr propagiert wurde, und das natürlich auch die Schwierigkeiten mit der jüngeren oder der jugendlichen Heranwachsenden als Identifikation mit Deutschland vielleicht eher schwierig ist und dass das dazu nicht unbedingt beiträgt.
Ja, aber das Recht auf Kriegsdienstverweigerung bleibt ja nach wie vor unbenommen.
Ja.
Auch gibt es keine Wehrpflicht, sondern nur eine freiwillige Wehrpflicht, und die panikartigen Reaktionen von manchen jungen Menschen aufgrund eines Anschreibens, wo man ankreuzen muss, ob man sich eventuell vorstellen könnte, zukünftig freiwillig einen Dienst an der Waffe zu leisten, die finde ich für völlig abgedreht und überzogen.
Absolut. Darauf sollten wir erstmal einen kleinen Schluck trinken.
Ja, wenn es weg muss.
So ist es. Wir sind auch fast am Ende unseres kleinen Podcasts. Ich hätte noch gerne Ihre geschätzte Meinung über, ich glaube, das Thema, was im Moment alle umtreibt. Wir sind ja jetzt kurz vor dem Gipfel in Ankara. Wie sehen Sie die Chancen oder den Ausblick Thema Russland, Ukraine in den nächsten Jahren? Wie könnte es sich beenden? Wird es sich beenden?
Also ich sehe absolut überhaupt keine Verhandlungsbereitschaft auf der Seite Putins. Ja. Putin kommt nach wie vor mit seinen Maximalforderungen von Beginn des Krieges über den Tisch und akzeptiert die Ukraine nicht als satisfaktionsfähigen Gesprächspartner, noch nicht mal als eigenständigen Staat. Er will nach wie vor irgendwie die alte Sowjetunion zurückgewinnen oder wahrscheinlich das Zarenreich eher, was ja doch räumlich noch etwas anders geschnitten gewesen ist. Ich bin fest davon überzeugt, in dem Moment, wo es eine Friedenslösung gäbe, würde Putin sich auf andere Länder konzentrieren, zum Beispiel aufs Baltikum, auf Moldau, auf Georgien oder Ähnliches. Deswegen muss man tatsächlich Putin in eine militärische Situation bringen, die es ihm nicht mehr möglich macht, auf Verhandlungen, echte Verhandlungen zu verzichten und von seinen Maximalforderungen abzugehen. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, das mittelfristig passiert. Weil im Moment ist die Situation so, dass die Ukrainer glücklicherweise ihre eigene Industrie so weiterentwickelt haben, und sie hatten ja immer eine starke Rüstungsindustrie, so weiterentwickelt haben, dass sie das machen können, was ich bei der Bundeswehr in meiner aktiven Zeit zwischen 1984 und 91 gelernt habe, so schnell wie möglich das Gefecht auf das Territorium des Feindes zu lenken.
Ja.
Das hat die westliche Welt aus Angst vor den Russen verhindert. Das hätte man gleich tun müssen, denn solange er nicht spürt, was es bedeutet, Krieg zu führen, solange hat er auch kein wirklich intrinsisches Interesse, eine vernünftige diplomatische Friedenslösung zu finden. Das machen die Ukrainer jetzt. Mhm. Das wird den Russen weiterhin sehr wehtun. Und irgendwann werden sie tatsächlich nicht drumherum kommen, vernünftig zu verhandeln. Und dann muss man gucken, dass nicht Geschäfte zulasten Dritter gemacht werden. Also nicht, dass irgendwelche, Entschuldigung, Immobilienberater aus den Vereinigten Staaten von Amerika die Ukraine auf dem Verhandlungstisch verkaufen.
Ja, so ein bisschen hat da schon was stattgefunden, aber ja, bin ich völlig bei Ihnen und ich hoffe, dass das auch bald möglichst geschieht. Schauen wir mal, was beim Angriff herumkommt. Im Moment sind ja viele Angriffe aufs russische Territorium und wir hoffen, dass das Wirkung zeigt und der Verhandlungstisch bald gut besetzt ist.
Das wäre sehr wünschenswert. Ich glaube allerdings nicht, dass es schnell vorbei ist, denn die Beharrungskräfte auf russischer Seite sind natürlich enorm groß, weil dieser Konflikt natürlich auch machterhaltend wirkt. Und dieser Machterhalt ist, glaube ich, das Einzige, was für Herrn Putin wirklich wichtig ist.
Absolut. Herr Niebel, ich danke Ihnen recht herzlich für das sehr angenehme Gespräch. Wir haben auch einen tollen Rotwein, ausnahmsweise mal keinen Gin, aber er schmeckt.
L'chaim.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.